Willkommen zum MNext Podcast Folge Nummer 49 vom 24. September 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Kommunikation ist nicht die bloße Übertragung von Information. Kommunikation kommt erst zustande, wenn Information, Mitteilung und Verstehen miteinander verknüpft werden. So beschreibt es Niklas Luhmann. Jürgen Habermas ergänzt, ich zitiere, kommunikatives Handeln zielt auf Verständigung, das heißt auf die Koordination von Handlungen durch Gründe. Zitat Ende. Heute geht es um Kommunikation, eine funktionierende Debattenkultur, die demokratische Entscheidungen ermöglicht. Es geht um Polarisierung und Streit, Wokeness, Cancel Culture und Meinungsfreiheit, um die Frage, warum Menschen behaupten, man dürfe bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Darüber spreche ich heute mit Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und Expertin für politische Kommunikation. Gemeinsam mit Corbinian Frenzel, Journalist und Moderator beim Deutschlandfunk, hat sie das Buch Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, geschrieben. Schön, dass du da bist. Hallo Julia.
Hallo Detlef, danke für die Einladung.
Beginnen möchte ich mit einer guten Nachricht. Ihr schreibt, dass die Demokratie in Deutschland heute stabiler und stärker ist als je zuvor. Wieso das denn?
Naja, also sie ist eben noch gar nicht so eine alte Demokratie, wenn man historisch mal zurückschaut im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt. Und dafür, dass wir so gesehen eine recht junge Demokratiegeschichte sind, wenn man auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schaut und dann eben vor allem auch auf die Zeit ab 1990, nach dem Ende der DDR, hat sie sich wirklich erstaunlich gut entwickelt. Also sie bewährt sich in ihren Verfahren, in ihren Institutionen. Sie wird überdurchschnittlich getragen. Wir haben immer noch, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht meinen mag, herausragende Zustimmungswerte in ganz Deutschland, in Ost wie West, von Menschen, die sagen, die Demokratie als Staatsform, das ist sozusagen das Beste, was es geben kann, also weit über 80, teils über 90%, je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut. Und ich würde sagen, oder wir würden sagen, ich kann natürlich immer für Corbinian Frenzel mitsprechen, dass es eben gar nicht so selbstverständlich ist angesichts dieser Herausforderungen, die dieses Land in diesen Jahrzehnten auch erlebt hat und mit dieser Vorgeschichte, dass wir eigentlich sagen können, wir sind in einem ziemlich guten Zustand.
Euer Buch heißt Defekte Debatten. Was hat euch motiviert, dieses Buch gerade jetzt zu schreiben? Gab es einen konkreten Anlass und warum habt ihr es zu zweit geschrieben?
Also ich muss erstmal sagen, jetzt ist natürlich nicht ganz richtig, denn das Buch ist schon im September 2024 erschienen. Also wir treffen uns, lieber Detlef, quasi zum Einjährigen jetzt. Und das ist spannend, weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil das auch viel aussagt über das Thema unseres Buches. Also warum haben wir es gemacht? Zwei Dinge eigentlich. Zum einen, du hast eben schon erwähnt, Corbinian moderiert im Deutschlandfunk Kultur eine eigene Sendung jeden Mittag, in der ich häufiger auch eingeladen war. Und wir haben ganz häufig festgestellt in diesen Sendungen, wenn wir so miteinander im Gespräch waren über die Themen des Tages, dass wir so gemeinsam auf die Dinge schauen konnten. Dass uns also häufig in der Zeit, in der dann im Radio für die Zuhörer in Musik läuft, uns die Themen quasi immer weiter beschäftigten und wir weiter diskutierten und merkten, okay, wir haben uns zu all dem, was so los ist in der Welt, eine Menge zu sagen, was nicht heißt, dass wir auch immer sozusagen einer Meinung waren, aber wir hatten Lust aufs Gespräch miteinander. Und das passte so ein bisschen zu einem Moment im Frühjahr 2023, als das erste Mal, vielleicht erinnerst du dich auch daran, die AfD in den Umfragen, also in den bundesweiten Umfragen, so weit nach oben stieg. Das war so die Zeit, da haben wir viel diskutiert über die Gasumlage, das Gebäudeenergiegesetz. Und in der Zeit war ich mal in einem anderen Podcast zu Gast bei der Zeit. in das Politikteil und die wollten von mir wissen, so eine klassische Politikwissenschaftlerin-Frage, Frau Roschmach, wieso ist denn die AfD jetzt so stark? Und dann ging es eine ganze Stunde um die AfD und danach hat mich der Surkamp-Verlag angerufen und hat gesagt, Frau Roschmach, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu machen über die AfD und den Aufstieg der AfD? Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gesagt, nee, eigentlich habe ich dazu keine Lust. Weil zum einen gibt es da schon ganz schön viele Bücher zu und die könnten, also die KollegInnen empfehle ich gerne, die können erstmal gelesen werden. Und zum anderen ist eigentlich das, was mich umtreibt, was anderes. Nämlich nicht nur der Aufstieg einer rechtspopulistisch in Teilen rechtsextremen Partei, sondern eigentlich, was macht das eigentlich auch mit dem Drumherum? Was macht es mit Gesellschaft? Was macht es mit den anderen Parteien? Mit der Art, wie wir miteinander reden? Und ist das eigentlich der einzige Grund, warum wir den Eindruck haben, dass die Diskurskultur im Land so schlecht ist? Und das habe ich dem Verlag zurückgeschrieben und habe gesagt, also wenn ihr darüber ein Buch machen wollt, dann wäre ich auf jeden Fall interessiert. Und jetzt ist gleich die Geschichte zu Ende, weil der Verlag dann verrückterweise gesagt hat, oh ja, das ist eine spannende Idee. Und in der Zeit hatte ich aber wiederum auch nochmal nachgedacht und festgestellt für mich wiederum, dass ich wahrscheinlich dieses Buch gar nicht würde gut schreiben können, weil eine ganz wichtige Perspektive, die man haben muss, wenn man über Diskurse und Debattenkultur in einem Land nachdenken will, natürlich die der Medien ist, die diese Diskurse abbilden, die dafür Sorge tragen, welche Stimmen zu Gehör kommen. Und dann hatte ich Corbinian schon vorgewarnt und habe gesagt, pass auf, es könnte passieren, dass die das machen wollen. Und dann könnte es passieren, dass ich dich frage, ob du es mit mir machen willst. Und dann hat er verrückterweise ja gesagt, aber ich verrate dir ein Geheimnis, oder so geheim ist es gar nicht mehr, Detlef, wir haben es beide zwischendurch auch mal bereut. Mhm. Wir haben sehr viel gestritten beim Schreiben dieses Buches, aber am Ende ist es erschienen und ich finde es toll, dass du uns heute oder mich vielmehr und unser Buch heute eingeladen hast, weil eine Sache, die hängt mir jetzt echt nach, ein Jahr später. Wir kriegen über das ganze Jahr jetzt so viele Anfragen zu diesem Thema. Es bewegt so viele Menschen. Aber ich würde jetzt ein Jahr nach Erscheinen des Buches eben leider auch sagen, ich glaube, die Debattenkultur ist leider immer noch so schlecht, wie sie im September 2024 war. Und das ist natürlich ein Befund, der mir schon Sorge bereitet.
Dann updaten wir heute. Was versteht ihr unter defekte Debatten und welche Symptome beobachtet ihr am deutlichsten?
Also erstmal, der Titel sollte nicht nur catchy klingen, ne, mit diesem defekte Debatten, mit dem Doppel-D, sondern er sagt auch was aus, nämlich Defekte sind erstmal, das ist die Grundintention des Buches, etwas, das man beheben kann, etwas, das sich reparieren lässt. Also wir hätten auch einfach sagen können, kaputte Kommunikation und hätten angedeutet, eigentlich ist sowieso alles schon sozusagen völlig vergebens. Aber wir wollten klar machen, wir glauben, das, was wir beobachten, das kann man angehen. Und das, was wir beobachten, sind ganz viele Dinge. Ich nenne mal 2, 3 Beispiele vielleicht, um das zu illustrieren. Das wahrscheinlich Wichtigste ist, dass wir eine Zeit erleben, in der nicht schlimmer gestritten wird als früher. Also die meisten Leute würden sofort kommen und sagen, ja, aber es gab doch auch Franz Josef Strauß und so, Debattenkultur war ja schon immer grausam. Warum soll das jetzt heute mehr Problem sein als früher? Und wir würden eben sagen, die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Also es wird womöglich gar nicht viel schlimmer gestritten in der Art, wie man vielleicht auch mal so derbe miteinander umgeht. Aber das Drumherum hat sich verändert. Also wir haben eine Gesellschaft, die wesentlich heterogener ist, die hoch individualisiert ist. Ich muss immer an Pippi Langstrumpf denken, die ja diesen Satz immer gesagt hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns alle momentan eint. Du kannst so passgenau dir die Welt gestalten, von Mediennutzung bis zum Urlaub, den du planst, dass im Grunde so ein gemeinsamer Raum ein Stück weit verloren geht, indem man vielleicht auch mal pragmatisch Kompromisse machen muss und sich nicht durchindividualisieren kann. Und ganz wichtig, das werdet ihr auch alle kennen, auch alle, die zuhören, die Krisenhaftigkeit der Zeit hat total zugenommen. Und das sieht man in ganz vielen Daten, also dass Menschen zum Beispiel den Glauben daran verlieren, dass es ihren Kindern mal besser gehen wird als ihnen selbst. Dass man Vertrauen verliert in Institutionen. Wir hatten noch nie so schlechte Zahlen wie jetzt gerade in der Frage, ob Menschen politischen Parteien zutrauen, dass sie die Probleme des Landes lösen werden können. Und dieser ganze Rahmen verändert eben auch die Frage, wie wir miteinander streiten. Und was wir da beobachten, sind folgende Dinge. Erstens, die Debatten sind sehr selten nur in der Lage, die Komplexität der Dinge, um die es geht, tatsächlich abzubilden. Sondern wir merken, dass Debatten auf so kleinen Feldern geführt werden, obwohl das wahre Feld viel größer ist. Also Beispiel, wir reden über das ganze große Thema Migration, indem wir nur über Bezahlkarten diskutieren. Bezahlkarten für Menschen, die hier Asylstatus haben zum Beispiel. Oder wir merken, dass wir so eine Unduldsamkeit in den Debatten bekommen. Dass also viel schneller Bekenntnisse eingefordert werden. Also so, bist du für oder gegen Waffenlieferung? Bist du für oder gegen die Unterstützung der Regierung in Israel? Bist du für oder gegen Verbrenner aus? Bist du für oder gegen Corona-Maßnahmen? Also Debatten sind ganz schlecht inzwischen darin, so Grautöne abzubilden, sondern sie zwingen sozusagen so direkt in so Bekenntnislogiken. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist ja nicht schlimm an sich, wenn man klar weiß, wer wo steht. Und Grautöne hin oder her, manchmal muss man sich vielleicht auch mal bekennen. Aber das Problem ist, was folgt daraus im Diskurs? Und da ist die Pandemie, und das hat uns viel beschäftigt im Buch, glaube ich, der Treiber schlechthin für gewesen, dass es eben nicht dabei bleibt, dass wir fragen, hey, wo stehst du eigentlich in einer bestimmten Frage? Dann wären wir ja noch in einer guten Debatte. Sondern je nachdem, wo man steht, sagt der andere, Alter, das geht gar nicht. Und in dem Moment, wo ich das sage, wo ich sage, es ist nicht okay, dass du zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen bist oder sie anzweifelst, sondern indem ich im selben Moment sage, ey, du bist ein Aluhut oder ein Querdenker oder ein Covidiot, sage ich eigentlich auch, du hast hier in diesem Diskursraum nichts verloren. Also du bist gar kein legitimer Teilnehmer der Debatte, weil das, was du da denkst oder tust, das, Zitat, geht ja gar nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch eine Debatte gar nicht mehr in Gang kommt. Also man redet dann gar nicht mehr über die Sache, sondern man sozusagen positioniert sich und dann endet das Gespräch. Und wir glauben, dass das ganz schwierig ist für die Demokratie, denn ich meine, ihr seid mit vielen Unternehmen, Unternehmensfragen verbunden in eurem Podcast hier. Wir stehen ja vor riesen Transformationsherausforderungen in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und wenn wir es nicht mehr schaffen, die tatsächlich in guten Diskursen abzubilden, in denen gerne auch mal hart gestritten werden darf, dann geht uns eigentlich das Wichtigste verloren, was Demokratie braucht, nämlich Aushandlung, Interessenausgleich, solche Dinge. Und was uns hat hoffen lassen, das will ich vielleicht abschließend noch sagen, ist, dass wenn man aber genau hinschaut, man eigentlich im politischen Spektrum, man könnte sagen sozusagen von ganz links bis ganz rechts, eine Einigkeit findet, nämlich dass die Leute allesamt sagen, die Debattenkultur ist schlecht. Und dann würden Corbinian und ich antworten, okay, wenn wir uns in dem einen Punkt zumindest einig sind, dann könnten wir daran doch was ändern.
Habermas hat zuletzt nicht mehr von der einen Öffentlichkeit gesprochen, sondern von mehreren Öffentlichkeiten. Auch ihr beschreibt die Fragmentierung der Öffentlichkeit. Kannst du uns noch etwas näher erläutern, was das bedeutet und welche Folgen das für Debatten hat?
Ja, klar. Also stell dir mal vor, oder alle, die zuhören können, sich mal vorstellen, so ein Idealbild von früher. Das stimmte auch nie ganz, aber es trägt so ein bisschen im Grundsätzlichen. Und zwar die Vorstellung, dass, sagen wir mal, zumindestens um 20 Uhr zur Tagesschau irgendwie alle vorm Fernseher sitzen. Oder man kann es auch wegnehmen von Politikberichterstattung und kann sagen, bei Wetten, dass oder bei irgendwelchen großen sozusagen Familiensendungen, da war doch irgendwie immer so eine gemeinsame Öffentlichkeit da. Da konnte am nächsten Morgen beim Bäcker jeder und jeder irgendwie mit drüber reden. Und das stimmte natürlich in Wahrheit auch nie so richtig. Da waren auch nie alle vorm Fernseher. Aber man hatte so ein Grundgefühl von, es gibt einen gemeinsamen öffentlichen Raum. Und der hat sich schon sehr stark verändert, natürlich mit der Entstehung zum Beispiel des Privatfernsehens. Aber er hat sich noch viel krasser verändert, natürlich mit dem Internet und vor allen Dingen den sozialen Medien. Und das führt dazu, dass wir jetzt auch mit sowas wie Streaming, dass du eben die 20-Uhr-Tagesschau im Zweifel auch nachts um 2 oder nachmittags um 4 gucken kannst, dass wir sozusagen so ausdifferenzieren. Und das Problem hat eine analoge Seite in der realen Welt, denn auch da hat sich was verändert. Also jetzt weiß ich nicht, wo du gerade sitzt und wie dörflich oder wie städtisch die Welt um dich herum gerade ist. Aber es gilt eben sozusagen deutschlandweit über den Daumen gepeilt, kann man sagen, dass überall im Grunde Diskursräume im Analogen verloren gehen. Also Vereine finden immer weniger Mitglieder, also im Ehrenamtbereich zum Beispiel, Dorfkneipen sterben aus, so der örtliche Bäcker, wo es noch einen Stehtisch gab, wo man ein bisschen ins Plaudern kommt, macht zu. Um die Ecke fehlt irgendwie der Späti oder so. Und das führt noch mal mehr dazu, dass sozusagen diese Verlagerung in diese medialen Räume stattfindet. Und da wissen wir eben leider, dass Social Media ein paar ungünstige sozusagen Algorithmen und Voraussetzungen mitbringt, die das noch mal schlimmer machen, nämlich dass man in solchen digitalen Öffentlichkeiten dann eben auch nicht mehr mit anderen in Berührung kommt. Also nicht mehr mit denen, die es anders sehen als man selbst, sondern vor allen Dingen durch die Algorithmen, man sagt das More of the Same-Prinzip, vor allem immer mehr von dem bekommt, was man eh sehen will, was man eh richtig findet. Oder man bekommt das krasse Gegenteil und dann entsteht wenig überraschend natürlich vor allem Empörung. Und dann crasht es quasi, könnte man sagen, auch ein bisschen, wenn man dann in der analogen Welt womöglich doch mal wieder jemandem begegnet, der einfach so nuancenmäßig nur anders sieht als man selbst, weil man das quasi aus diesen Öffentlichkeiten gar nicht mehr kennt. Und die Frage ist eben für Diskurskultur, wie führst du gute Debatten? Wie bildest du die auch ab in Medienberichterstattung, in Schulen, in Unternehmen, ne, wo auch immer, wenn sozusagen die Art, wer wie auf diese Debatteninhalte zugreift und wer was davon mitbekommt, so krass auseinandergeht. Ja? Und da würden wir eben sagen, wir werden nicht, das würde man sofort uns vorwerfen können, wir werden jetzt nicht zurückdrehen auf die guten alten Zeiten, wo alle mit Wetten, dass, und ob die so gut waren, ist ja auch nochmal eine Frage, vor der Glotze saßen, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage, wie schaffen wir es, trotz dieser Differenzierung, die da stattfindet, immer noch ausreichend miteinander im Gespräch zu bleiben. Und wir sehen eben, zum Beispiel gerade bei jungen Menschen, sind jetzt diese Woche wieder neue Zahlen erschienen, dass die ihr komplettes politisches Wissen, alles, was sie über Politik irgendwie erfahren, nur noch im digitalen Raum konsumieren. Und nur noch eigentlich dort, man muss es noch eins weiterdenken, in Social-Media-Plattformen. Also nicht mal mehr auf, was weiß ich, tagesschau.de oder sowas, sondern direkt sozusagen auf den Social-Media-Plattformen. Und das macht was mit der Frage, wie man zu Hause zum Beispiel am Küchentisch oder woanders drüber reden kann, wenn nämlich zum Beispiel an diesem Küchentisch nur Menschen sitzen, die gar nicht wissen, was Instagram ist oder TikTok und die da noch nie gewesen sind. Ja.
Also die sozialen Medien haben die Debatten massiv verändert, ist uns, glaube ich, allen klar. Ihr sprecht auch in eurem Buch davon, dass es nicht mehr diese Art zentralen Marktplatz gibt, sondern eher eine Art Shopping-Mall. Mhm. Diese gliedert sich in viele parallele digitale Teilöffentlichkeiten, Echokammern, wie oft heute gesagt, die oft von Empörung, Hass und Hetze geprägt sind. Wir sprachen darüber, was haben soziale Medien bei unseren Debatten zum Schlechten, aber auch zum Guten verändert?
Ja, das ist wichtig, dass du das fragst, weil natürlich die öffentliche Debatte ganz häufig nur sagt, oh Gott, Social Media ist an allem schuld, ne? Und wenn es das nicht gäbe, wäre alles besser. Und ich finde, man sieht es momentan sehr schön, weil wir ja auch gerade eine Debatte führen über Altersbeschränkungen und so. Es geht direkt wieder in diese Null- und Eins-Logik, ne? Und nicht in das Dazwischen. Also was sie leisten konnten und auch immer noch können, ist natürlich, dass sie zum einen sie sind Plattform geworden, sie sind Ort geworden, um zum Beispiel Demokratisierungsbewegungen weltweit sichtbar zu machen. Das ist jetzt schon lange her vielleicht für viele und man muss sich bewusst daran erinnern, aber man muss sagen, sowas wie der arabische Frühling, also aufstrebende gegen Diktaturen rebellierende Demokratiebewegungen konnten Social-Media-Plattformen nutzen, um sich zu organisieren, aber sie konnten vor allen Dingen damit auch weltweite Aufmerksamkeit gewinnen für das, was in ihren Ländern stattfindet, was in Staaten, in denen Pressezensur und Unterdrückung herrscht, ansonsten ein hochriskantes Unterfangen ist natürlich.
Teilhabe ermöglicht. Ja.
Genau. Was auch dazu gehört, ist, da ist das Stichwort Teilhabe perfekt, dass wir eben alle wissen, glaube ich, dass wenn du jetzt, nehmen wir mal diesen ollen Marktplatz, ne, da ist irgendwie eine Wahlkampfveranstaltung oder so, dass es schon ziemlich voraussetzungsreich ist, wenn man sich in so einer Situation zum Beispiel zu Wort melden will. Ne, man muss sich trauen, vor Menschen zu sprechen, man muss Mut haben, das Mikrofon zu ergreifen, face to face jemandem gegenüber, den man, der vielleicht besonders wichtig ist, der ein hohes Amt innehat. Und das ist auf Social Media natürlich niedrigschwelliger geworden, dass Menschen zum Beispiel in Kommentarspalten sich trauen, vielleicht auch mal ihre Sicht der Dinge zu etwas beizutragen, was sie in anderen Situationen nicht gemacht hätten. Umgekehrt, jetzt bin ich wieder bei den negativen Effekten, wissen wir aber leider auch, dass wir da inzwischen etwas haben, das nennen wir in der Wissenschaft Silencing, dass wir leider das Problem haben, dass in diesen Kommentarspalten so viel Hass und Hetze ausgekippt wird, und zwar übrigens sehr häufig auch unter Klarnamen, keineswegs nur anonym, dass, und das meint jetzt den Begriff Silencing, dass die, die es anders sehen, die vielleicht auch gegenreden würden, dass die quasi immer leiser werden. Und dadurch, die verstummen regelrecht unter diesem Schwall von Hass. Und das führt bei denen, die diesen Hass verbreiten, aber natürlich zu einer Bekräftigung, weil sie eben noch mehr das Gefühl haben, unter sich zu sein. Und wenn du mir noch einen Gedanken gestattest, der treibt mich eigentlich ziemlich um, der ist, hat auch nicht nur mit Social Media zu tun, sondern auch mit dem Internet insgesamt, dann finde ich, hat das noch einen ganz wichtigen anderen Effekt auf Debattenkultur, nämlich, dass wir uns, außer du hast so Apps, die anderen Apps blockieren oder sowas, und alle Push-Nachrichten ausgestellt, dass wir eigentlich permanent in Konfrontation geraten. Also plötzlich alles, was auf der Welt stattfindet. Donald Trump sagt in irgendeiner Rede irgendwas. In Australien tritt ein Fluss über die Ufer, es findet ein Erdbeben statt. Ist sozusagen unmittelbar bei dir oder bei uns. Und diese Unmittelbarkeit, das kann man auch in Studien sehr schön zeigen, die ist für ganz viele Menschen sehr stressig und auch sehr belastend. Und man muss eben sehr mutig sein, also man muss sehr selbst, wie sagt man, selbstkontrolliert sein, um dem was entgegenzusetzen, indem ich nämlich zum Beispiel wirklich sage, ich schalte diese Apps einfach aus. Und wir sehen, dass wir deshalb zum Beispiel sehr steigende Zahlen haben, jetzt schon seit mehreren Jahren in Folge, bei sogenannter News Avoidance. Dass also Menschen sagen, hey, ich vermeide bestimmte Nachrichten, also manche Politik in Gänze, oder zum Beispiel alles, was mit dem Thema Krieg oder der Ukraine zu tun hat. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr mitbekommen. Es ist zu viel. Und dann sind wir wieder bei Debattenkultur, weil wir ja in der Demokratie immer sagen würden, gute Debatten und auch die Teilhabe von BürgerInnen setzt auch immer eine Informiertheit voraus. Und wenn Menschen wirklich sagen, ich will das nicht wissen, ich will es nicht sehen, dann erzeugt das für die anderen in der Debatte natürlich eine neue Herausforderung, weil man sich fragt, hey, wenn Menschen wirklich Themen regelrecht verweigern, wie schaffen wir es denn dann trotzdem, nehmen wir zum Beispiel mal sowas wie die Wehrpflichtdebatte oder so, die ja ganz viel mit der Ukraine zu tun hat, solche Debatten als Gesellschaft gut zu führen.
Ich möchte nochmal auf die digitalen Teilöffentlichkeiten zu sprechen kommen, auf Echokammern und Bubbles. Gibt es heute tatsächlich verstärkt Echokammern? Leben wir heute mehr in Bubbles als früher?
Also da haben wir im Buch beim Schreiben viel drüber diskutiert, weil Corbinian findet das ganz schlimm mit diesen Echokammern. Und ich habe dann immer gesagt, na ja, also ich will jetzt nicht mich loben, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nur gesagt, ich finde, es ist ein bisschen auch so eine Weichzeichnerei, wenn wir so tun, als gäbe es im Privaten oder als hätte es vor Social Media sozusagen im analogen Raum keine Echokammern gegeben. Ne? Also wenn du in die Kneipe gehst, setzt du dich ja auch nicht an den Tisch zu den Leuten, die du schon immer nervig fandest und sagst, cool, dass ich mit euch heute hier mal reden kann, sondern du gehst auch an die Ecke am Tresen, wo deine Buddies stehen. Ja, also das ist auch eine Echokammer, so gesehen. So, genau. Also das vielleicht.
Bei Kolleginnen und Kollegen so. Ist es auch nicht anders und ja. Bei der Familie richtig. Auch nicht, oder?
So. Genau, ne? Familien feiern auch ein schönes Bild für solche Echokammern. Also das ist so der eine Punkt, da muss man, glaube ich, sich ehrlich machen, dass das natürlich vom Prinzip her schon immer existierte. Aber ich glaube schon, dass an deiner Frage sozusagen, sind wir heute mehr oder anders gebabbelt, auch was Wahres wiederum drin steckt. Nämlich einmal durch die Effekte bei Social Media, die wir schon besprochen haben. Aber es kommt ja noch was anderes dazu. was wir zeigen können und leider schon jetzt, ich würde sagen, das dritte, fast vierte Jahrzehnt in Folge, ist das sogenannte, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff, intermediäre Akteure in unserer Gesellschaft an Bindekräften verlieren. Und damit meinen wir sowas wie Gewerkschaften, Parteien, Kirchen. Also man könnte sagen Bubbles, in denen du womöglich aber früher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch mal anderen Stimmen und Perspektiven begegnet wärst. Weil zum Beispiel, wenn du im Kirchenchor singst oder im Verein Fußball spielst oder was auch immer, da ja nicht, dass die politische Position das ist, was dich zusammenbringt, sondern es ist das gemeinsame Hobby. Das heißt, da hast du wahrscheinlich immer schon Leute getroffen, die es in ganz vielen Bereichen des Lebens anders sehen als du selbst. Und diese Institutionen sind wirklich sehr, sehr stehen sehr, sehr schlecht da inzwischen. Und ich glaube, deshalb sozusagen das Bubbling ist im analogen wie im digitalen Raum hat sich verändert. Und das Problem ist wahrscheinlich in Wahrheit, dass es sich eben wechselseitig verstärkt. Und wenn du dann halt auch noch online das Pech hast, also das ist eben, das sind die Algorithmen, das kann man auch ja klar nachvollziehen, dass wenn du dann mal einer anderen Meinung oder Position begegnest, es im Grunde die ist, die deiner einfach fundamental entgegensteht, dann empfindet man diese Begegnungen auch eigentlich vorrangig als einfach nur anstrengend, als belastend und nicht, das ist jetzt sehr so Habermas-mäßig, als sozusagen etwas an sich Erfreuendes, ne? Dass man denkt, ach spannend, der andere hat ja auch interessante Ideen oder Gedanken oder vielleicht hat der sogar ein cooles Argument, wäre ja catchy, sondern eigentlich denkst du nur, ach du Scheiße, oh Gott, ne? Das ist so das krasse Gegenteil von dem, wie ich es sehe.
Nur drei US-amerikanische Milliardäre mit ihren Tech-Konzernen Meta, Alpha und X, ehemals Twitter und das chinesische TikTok, kontrollieren den überwiegenden Teil unserer digitalen Kommunikationsinfrastruktur. Sie generieren in der westlichen Welt je nach Land 80-90% der gesamten digitalen Werbeeinnahmen, las ich in eurem Buch. Ihnen geht es weniger um Debatten als um ökonomische Interessen, nämlich Werbung und Datenverwertung. Seit langem wird über notwendige Regulierungen diskutiert. Wie könnten die aussehen?
Ja, großes Thema, ne? Also ich glaube, unstrittig ist inzwischen, und da muss man die EU vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, die mit dem sogenannten Digital Service Act jetzt eigentlich schon ziemlich, ich würde sagen, robust einen Weg beschreitet, um diese Plattformen stärker in Verantwortung zu nehmen, um mehr Transparenz zu erzeugen, um sie auch bestrafen zu können, wenn sie gesetzlichen Regelungen nicht nachkommen. Das ist sicherlich der eine Teil, also juristisch Dinge zu regulieren und klarzumachen. Es kann nicht sein, dass wir so eine Tech durch ökonomisierte Art von Öffentlichkeit nur noch haben, die eben bestimmte, nämlich empörende, skandalisierende, verhetzende Inhalte befeuert und im Grunde bevorzugt im Vergleich zu den anderen. Denn das, was da drin steckt, du hast es gerade im Grunde in deiner Frage schon beschrieben, ist eben, diese Plattformen leben von unserer Aufmerksamkeit. Je länger wir bleiben, desto besser, desto mehr Werbung kann man uns zwischendurch in die Timelines jagen, die wir wahrnehmen, die uns doch wieder weiterklicken lassen. Und diese Rabbit Holes, dass man so da reingesogen wird, das ist im Grunde genau das, was sie wollen. Und das erreicht man eben häufig nicht. Das ist im normalen Leben aber auch so, indem man ganz abwägend ist und differenziert und die Dinge in Ruhe nachdenkt. Sondern wir wissen ja alle, dass wir auch im normalen Leben anfällig sind für die Eilmeldungen, für die sozusagen krass überraschenden Dinge, im Guten wie im Schlechten. Und im Grunde funktioniert dieser digitale Raum auf der negativen Seite dieses Spektrums eben besonders erfolgreich. Ich glaube aber auch, und darüber haben wir im Buch viel nachgedacht, oder wir glauben das, dass es neben dieser rein juristischen Art der Regulierung, also gesetzliche Regeln, ganz viele andere Möglichkeiten gäbe. Also Corbinian zum Beispiel, der ja Journalist ist, hat immer stark gemacht, dass er sich wünschen würde, dass dieser große, starke, öffentlich-rechtliche Rundfunk, der entgegen so mancher Schlagzeilen auch immer noch in großen Teilen der Bevölkerung wirklich herausragendes Vertrauen genießt, dass er sich zum Beispiel stärker engagiert bei der Frage, brauchen wir nicht europäische Plattformen? Ja, also wo ist sozusagen das europäische Pendant zu sowas wie Twitter oder heute X, wo wir im Grunde wirklich Diskursräume schaffen? Da gibt es aber, das finde ich auch wichtig zu sagen, durchaus Pilotprojekte, Ideen. Das ZDF macht gerade so ein bisschen was begleitend zu ihren Sendungen mit unter dem Titel Spaces, wo sie so Diskursräume schaffen wollen. Das sind natürlich Kleinigkeiten im Vergleich zu diesen riesigen Tech-Konzernen, aber es ist nicht nichts. Und dann spielt, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle natürlich die Frage, wie machen wir Menschen kompetent für den Umgang mit diesem medialen Raum? Und damit meint man eben Medienkompetenz, das klingt immer so bildungslame, aber es ist halt so, im allerweitesten Sinne. Und ich meine damit nicht nur Kinder und Jugendliche, dann schreien immer alle sofort, wir müssen in den Schulen alles Mögliche jetzt machen. Das ist bestimmt in weiten Teilen richtig. Aber ich meine zum Beispiel auch meine Eltern, die auch super oft völlig überfordert vor diesem Internet sitzen und sich fragen, ob sie jetzt da womöglich gerade irgendwie einer Phishing-Mail auf den Leim gegangen sind oder einem KI-generierten Inhalt, der in Wahrheit einfach nur Fake News ist. Und ich glaube, solange diese juristische Auseinandersetzung und Regulierung stattfindet, muss das andere, die Befähigung, der Kompetenzerwerb, dass Menschen sich sicher fühlen, wenn sie sich in diesen Welten bewegen, der muss mindestens genauso stark mitgedacht werden. Ich fände es fahrlässig, wenn wir nur auf das eine oder auf das andere setzen würden. Und letzten Endes, ich meine, ich will dich da jetzt nicht, ich meine, du bist jetzt hier mein Ansprechpartner, aber jeder, der hier zuhört, kann sich ja auch selber die Frage stellen, wie sehr bin ich eigentlich auch Teil des Problems? Ne? Also wie gut schafft man es denn, sich zum Beispiel auch mal so einer Plattform zu entziehen oder zu sagen, hey, ich verschenke zu Weihnachten halt mal ein Tageszeitungsabo, damit es in meiner Region auch weiter lokalen Journalismus gibt und halt keine, was weiß ich, Spotify-Gutscheinkarte. Also da hängen wir alle am Ende auch mit drin. Und das war auch immer uns beim Buch total wichtig, dass wir nicht gesagt haben, wir schreiben jetzt ein Buch, wie die Politik es besser machen muss oder die Medien oder die Gesellschaft, sondern wir haben alle Verantwortung für die Frage, wie gute Debatten gelingen können. Das fängt dabei an, ob ich, was weiß ich, auch mal höflich guten Tag sage, wenn ich in den Bus einsteige. Und es endet eben an der Stelle, wo ein Politiker vielleicht auch mehr darüber nachdenken muss, dass es sehr wohl Belege gibt, die zeigen, dass das, was PolitikerInnen machen, auf Menschen Einfluss nimmt, dass sie eine Vorbildfunktion haben und dass es eben nicht egal ist, wie man in öffentlichen Debatten zum Beispiel als PolitikerInnen über PolitikerInnen anderer Parteien spricht.
Prominente, aber auch ganz normale Menschen ziehen sich immer öfter aus sozialen Netzwerken zurück, weil dort Hasskommentare und Drohungen Überhand nehmen. Jüngstes Beispiel ist die Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali, die nach massiven Morddrohungen eine soziale Netzwerkpause angekündigt hat. Wo führt das hin? Können wir die Verfasser solcher Posts nicht zur Rechenschaft ziehen? Oder wollen wir das nicht? Wäre beispielsweise die Klarnamenpflicht eine Lösung oder eine Gefahr für die Meinungsfreiheit?
Also, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Also die Klarnamenpflicht alleine, habe gerade in der Diskussion gehabt, auch mit Leuten zum Beispiel von sowas wie dem Chaos Computer Club, die in so Sachen viel mehr noch drin sind, als ich es bin, als Wissenschaftlerin. Die alleine wird es nicht rausreißen. Ich erlebe das auch selbst, wenn ich arbeite ja zum Beispiel auch viel zu Parteien, wenn ich mich zur AfD öffentlich äußere oder so, dass ich sehr viel Hass bekomme. Der landet auch längst nicht nur auf Social Media, sondern zum Beispiel bei öffentlich zugänglichen E-Mail-Adressen auch einfach direkt im Postfach. Und die Leute scheuen sich nicht, das unter ihrem Klarnamen zu machen, teilweise sogar noch mit Angabe ihrer Wohnanschrift. Also ich glaube, es wird naiv zu denken, damit würden wir es lösen können. Und ich sehe auch natürlich ein gewisses, also das mag man irgendwie progressiv finden, aber natürlich zumindest ein Debattenpotenzial, dass man sich fragen muss, ist es gut, wenn überall alle sozusagen über von Altersfreigabe bis zu Klarnamenpflicht, wenn man so durchidentifizierbar ist. Ich finde, es gibt oft Gründe, warum man das machen sollte, aber es ist mindestens ein Grund auch genug da, um kritisch drüber zu debattieren. Und ich würde sagen, das gelingt uns momentan gar nicht so gut, weil wir eigentlich so eine Verbotsdebatte, so eine Ja-Nein-Debatte führen und gar keine Debatte, die eben mal die Argumente nebeneinander denken würde, wo und warum gibt es vielleicht Bedenken. Das Zweite war ja, wozu führt das eigentlich? Oder was können wir denn vielleicht sonst noch tun? Witzigerweise müsste man sagen, wenn das konsequent weiterginge, dass sich Menschen von diesen Plattformen zurückführen, dann würde es womöglich tatsächlich irgendwann bei diesen Plattformen mal ein Umdenken auslösen können, weil sie leben am Ende genau davon. Sie leben davon, dass Menschen auf den Plattformen sind. Aber wir haben gesehen, es gab ja eine große Kampagne, als Elon Musk sich als Berater bei Donald Trump aufgeschwungen hat, auch X zu verlassen, weil dort viele rechtsextreme, rassistische Inhalte geteilt und verbreitet wurden. Aber die Zahl der Menschen, die das mitgemacht haben, ist so klein, dass das diese Plattform, man könnte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, nicht mal juckt. Ja? Insofern ist das keine, sehe ich da zumindest nicht, dass wir da so eine Bewegung kriegen würden. Aber ich finde, etwas anderes könnte man sehr wohl tun. Und insofern ist es nett, dass wir heute sprechen, weil gerade vor wenigen Tagen hat das sehr kluge Polysphere Institut, die solche digitalen Hasskampagnen untersuchen, mal so eine Grafik veröffentlicht, wie viele Posts bei den Posts bei Dunja Hayali eigentlich aus welcher Kategorie gehören. Und ich verkürze das jetzt ein bisschen. Im Grunde sieht man, wie viel krasser Hass und wirklich, wie du sagst, Morddrohungen und anderes da drin steckt und wie unglaublich wenig Positives. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Stellschraube, die wir haben, denn wir sind ja diesen Plattformen nicht schutzlos ausgeliefert. Ja? Also man muss sich dem nicht beugen, sondern ich habe selber in der Hand, ob ich trotzdem Position beziehe und jemanden unterstütze und sage, ich finde das gut, was sie gemacht haben oder ich finde das richtig oder danke, dass sie sich so und so geäußert haben. Und das gilt übrigens, und das finde ich ganz wichtig, Detlef, nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern wie oft machen wir das denn im normalen Leben, dass wir zum Beispiel dem örtlichen Abgeordneten oder der Abgeordneten oder dem Radiomoderator oder wem auch immer, den wir gehört oder den wir gesehen haben, der oder die mal was Tolles gemacht hat oder was erreicht hat für den Ort, in dem ich lebe, einfach auch mal schreiben, hey, cool, vielen Dank für Ihre gute Arbeit. Das findet halt sehr wenig statt und dadurch wirkt natürlich diese Masse an Hass auch noch mal erdrückender, weil sie quasi, wenn man sich eine Waage vorstellt, weil auf der anderen Seite so unglaublich wenig liegt, auf das man sich vielleicht auch zurückziehen oder aus dem man sozusagen Stärke ziehen könnte, wenn man auf diesen Berg voller Hass schaut und das einen vielleicht auch ermutigen würde, dem trotzdem wieder was entgegenzusetzen.
Debatten brauchen einen Wertekompass. Dazu gehört das Anerkennen von Fakten und die Verständigung auf eine Wahrheit. Mit Deepfakes stellt sich radikal die Frage nach Echtheit. Welche Regeln braucht es, damit unsere Gesellschaft urteils- und handlungsfähig bleibt?
Ich könnte jetzt zurückfragen, wo sollen die herkommen? Also wer regelt sowas? Ne? Jetzt, also man denkt natürlich naheliegenderweise immer gleich an die Politik, aber wie regelt Politik, dass wir urteilsfähig sind? Ich würde sagen, also das ist nicht so einfach, auch wenn es schön wäre, wenn es so wäre. Ich glaube, man kann Rahmenbedingungen schaffen und Urteilsfähigkeit ist, oder Urteilskompetenz ist eigentlich echt ein spannendes Ding, weil da kannst du ja 300 Jahre zurückgehen in die Aufklärung und noch weiter zurück und dich sozusagen, das ist der Grundimpuls zu sagen, wir brauchen Menschen, die aufgeklärt sind, wenn sie auf die Dinge dieser Welt blicken, die in der Lage sind, kritisch zu hinterfragen, einzuordnen, zu reflektieren, zu überprüfen. Und das sind
der
alles.
Der klassische Journalismus und öffentlich-rechtliche Medien hast du schon angesprochen, die kriegen sicherlich da in dem Kontext eine größere Bedeutung, oder?
Mit Sicherheit, die haben sie, glaube ich, auch jetzt schon. Wir sehen auch in Studien, dass Menschen zum Beispiel genau deshalb auch dem Öffentlich-Rechtlichen immer noch deutlich mehr Vertrauen entgegenbringen, weil sie sagen, ich lese zwar diesen ganzen anderen Kram auch online in den Social-Media-Plattformen, aber Vertrauen auf die sozusagen Seriosität der Information tue ich eigentlich bei euch am allermeisten. Und das ist ja erstmal ein guter Grundbefund, dass das offensichtlich noch da ist. Aber die Frage, die sich ja stellt, und das ist ja implizit auch das, was du fragst, ist, wie lange geht das noch gut? Oder haben wir womöglich wachsende Teile der Gesellschaft oder eben auch gesellschaftliche Gruppen, wenn man auf Generationen schaut, bei denen das nicht mehr so selbstverständlich ist? Und ja, da sehen wir einen Trend. Und ich würde schon sagen, wir können zum Beispiel gerade natürlich im schulischen Kontext dafür wieder mehr Raum geben. Also wie man wird die Deepfakes dieser Welt, die wirklich hervorragend gemachten Memes und anderes, nie mehr technisch identifizieren. Man wird nicht draufschauen und sagen, hier sehe ich ja sofort, ist ein Fake. Das wirst du mit bloßem Auge nicht mehr erkennen können. Sondern was du brauchst in dem Moment ist, dass der Kopf anschaltet und die Frage stellt, macht das Sinn? Kann das sein, was da zu sehen ist? Ist das plausibel? Und diese Fragen, das Üben in der Beantwortung solcher Fragen, das kann man, glaube ich, schulen, üben. Dafür braucht man aber Zeit, Ressourcen und vor allem, Detlef, man braucht Menschen, die es können. Das ist eigentlich die wahre Krux, wenn es um Medienkompetenz geht. Und da will ich jetzt auch niemandem, also ich will keine Leute, keine Schuldzuweisung betreiben. Aber es ist natürlich total der Gag, wenn ich jetzt sage, als Politikerin zum Beispiel, oh, das müssen wir alles in den Schulen machen. Und dann guckst du dir so ein Lehrerkollegium an, von denen halt 2/3 sagt, ich war noch nie auf so einer Plattform und ich will da auch gar nicht sein. Und jetzt sollen sie aber ihren Jugendlichen oder den Kindern in den Schulen mal eben beibringen, wie man da sozusagen kritisch Urteilskompetenz liefert. Das funktioniert nicht, sondern ich arbeite an der Universität, sagen, wir müssen noch viel früher ran. Wir müssen auch ran, zum Beispiel in dem Moment bei der Frage, wie bilden wir eigentlich künftig Kita-Erzieher aus? Wie bilden wir Lehrerinnen und Lehrer aus? Wie machen wir Leute fit? Ja, bis in Pressestellen von Unternehmen, die in Wahrheit ja das Problem auch kennen, dass sie auf solche Sachen reinfallen, dass sie nicht sicher sind, welche Sachen wahr und welche falsch sind. Und für mich, da bin ich aber jetzt ganz persönlich betroffen, du merkst, ich werde gleich impulsiv, bin Wissenschaftlerin. Für mich gehört auch dazu, dass wir viel mehr, nenn es mal Wissenschaftskompetenz brauchen. Also bei der Frage, was sind Fakten und was sind keine, geht es ja ganz viel auch um die Frage zu verstehen, was kann eigentlich Wissenschaft leisten? Also ne, was kann sie bereitstellen? Wie kann Gesellschaft mit diesem Wissen weiterarbeiten? Wann ist eine Umfrage was total Unseriöses? Wann ist eine Studie was Seriöses? Woran bemesse ich sowas eigentlich? Ja, stattdessen werden uns ständig diese Schlagzeilen um die Ohren gehauen. Eine Umfrage hat ergeben, die Hälfte aller Männer in Deutschland würde ihre Frauen schlagen. Und zack, hast du die krasse nächste Empörungswelle, die durch die Welt rollt. Obwohl du vielleicht mit 3 Ideen schon sofort rausgefunden hättest, dass diese Umfrage so unseriös ist, dass es nicht mal wert wäre, dass man 3 Buchstaben über sie verliert.
Euer Buch heißt im Untertitel »Warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen«. Die Philosophin Svenja Flasspöhler sagt, ein Streit ist kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es geht um Macht. Gleichzeitig ist gerade der Streit in seiner Unversöhnlichkeit, der uns vorantreibt und Veränderung bewirkt. Michel Friedmann bringt es politisch auf den Punkt, Streit ist das Lebenselixier der Demokratie. Wer Streit unterdrückt, erstickt Freiheit. Trotzdem haftet dem Streit eine Aura des Negativen an. Er gilt als emotional, irrational, spaltend, destruktiv. Wie verstehst du Streit? Wie können wir besser streiten, damit er nicht nur Energie entlädt, sondern Erkenntnis erzeugt?
Ah, das ist eine super großartige Frage und es ist sehr schade, dass Corbinian jetzt nicht hier ist, Detlef, weil dann würdest du erleben, wie 2 Menschen, die völlig unterschiedliche Streittypen sind, es geschafft haben, gemeinsam ein Buch über Debattenkultur zu schreiben. Also ich streite total gerne und auch sozusagen sofort los im Zweifelsfall und halte gar nicht damit hinterm Berg. Und Corbinian streitet überhaupt nicht gerne. Und zwar nicht, weil der Streit sein Problem wäre, sondern er hat das auch schon mal öffentlich gesagt, deswegen kann ich das hier wiederholen, weil er Angst vor dem danach hat. Er hat Angst davor oder die Befürchtung, dass wenn man sich so richtig schlimm streitet, man danach quasi nicht mehr gut zusammenfinden kann. Dass das sozusagen was unwiederbringlich weg ist. Und
streiten kannst du doch nur dann mit Leuten, wo es eine gesunde Basis gibt, sage ich mal, auf die du dann am Ende auch wieder zurückkommen kannst.
Das wäre auch meine Antwort. Ich würde immer sagen, Streit hat eine reinigende Funktion. Also er klärt, er ordnet, er sortiert. Und genau das ermöglicht mir eben überhaupt erst wieder dahin zurückzukommen zu dieser Basis, die du gerade besprochen hast. Aber ich musste lernen, und ich glaube, er mit mir auch, dass womöglich diese ganze große Frage, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, die wir diesem Buch mitgegeben haben, eben auch dafür Raum lassen muss. Für die Frage, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Streit schauen, dass sie Streit oft als etwas sehr Belastendes empfinden und eben nichts als etwas, das sozusagen Gesellschaft voranbringt und dass sie, wenn man mal dabei bleibt, Streit als Elixier, Lebenselixier der Demokratie, dass sie quasi positiv prägt. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir inzwischen viel Streit erleben. Ich habe mal über Markus Söder und seine öffentlichen Auftritte gesagt, da ist gefühlt jeden Tag politischer Aschermittwoch. Also wir erleben so einen Streit, der so unterkomplex ist, so unter Niveau. Also so affektiv auch. Ne? Wir können messen, dass die Feindbilder in der Gesellschaft total krass zugenommen haben. Ne? Dass es dann immer noch heißt, ja, es sind die Grünen sind schuld. So. Und das ist ja kein Streit, das ist Quatsch. Ja? Und Menschen sehnen sich, und das kann man eben auch zeigen, wenn man zu Kompromissen forscht oder so, Menschen sehnen sich danach, dass zum Beispiel Parteien unterschiedlich sind, dass sie klar voneinander unterscheidbar sind in dem, was sie politisch wollen, dass sie auch hart miteinander diskutieren, aber mit einer gemeinsamen Idee, nämlich, dass das am Ende sozusagen der Streit zu etwas führen soll. Dass er eine Lösung für ein Problem oder für den Sachverhalt erzeugen soll, um den es geht. Und das tut Streit leider, also auch gerade politischer Streit, ganz häufig nicht. Und dazu kommt, dass wir, wenn man in so Talkshow-Logiken denkt, die wir ja auch ganz häufig als so Bühnen von politischem Streit erleben, dass wir da eben auch sehen, dass Streit im Grunde funktioniert wie eine Theateraufführung. Also da werden Rollen besetzt, ja, und dann ist klar, der eine ist dafür, der andere ist dagegen. Dazwischen sitzt irgendeine arme Wissenschaftlerin, die so die Expertin geben soll. Und das Verrückte ist, wenn du dann hinter der Bühne stehen würdest, wenn sozusagen die Kamera wieder aus ist, dann sind die per Du und trinken ein Bier miteinander und können plötzlich gut miteinander reden. Und dieser Aufführungscharakter von Streit, das ist, glaube ich, wirklich was, was vielen Menschen inzwischen auf den Geist geht und was eben das prägt, was du beschrieben hast, nämlich, dass man das Gefühl hat, Streit ist sowas Nerviges, das führt zu gar nichts. Ja? Während das, was Michel Friedmann eigentlich ja beschreibt, was ganz anderes meint. Der meint nämlich, dass eine Demokratie ja so divers ist, dass wir total auf Streit angewiesen sind, weil wir brauchen sowas wie Interessenausgleich. Wir brauchen die Aushandlung, weil nur wenn ich aushandle, wenn ich gehört werde, wenn meine Position vorkommen darf, dann bin ich vielleicht auch bereit oder eher bereit, auszuhalten, dass jemand anderes eben eine andere Position hat und dass womöglich seine Position jetzt mal die Mehrheit ist und ich die Minderheit. Weil nur dann glaube ich daran, dass ich mal zu der einen und mal zu der anderen Gruppe gehören kann. Wenn es keine Aushandlungsprozesse gibt, dann ist es relativ einfach, dass sich die einen sehr schnell immer als Mehrheit und die anderen eben auch sehr schnell als nicht gehörte Minderheit verorten würden.
Wir erleben einen zunehmenden Bekenntniszwang. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, die Einforderung, sich immer sofort eindeutig auf eine Seite zu schlagen, entweder für oder gegen etwas zu sein. Aktuelle Beispiele sind die Ausladung des israelisch-jüdischen Dirigenten Lahav Shani in Belgien mit der Begründung, dieser habe sich nicht eindeutig von der israelischen Politik distanziert. Oder die Proteste gegen die Opernsängerin Anna Netrebko in London, weil ihre Distanzierung zu Putin und die Verurteilung des Ukraine-Kriegs zu vage sei. Beobachtest du auch diese Tendenz zum Bekenntniszwang, den Druck, sich zu positionieren? Und gehört zur Meinungsfreiheit nicht auch das Recht auf Schweigen, also das Recht, sich nicht zu äußern, sich nicht zu positionieren?
Also letzteres auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir zitieren im Buch, ich müsste es jetzt selber nochmal nachgucken, Dennis Yücel, den Schriftsteller, der Vorsitzender ist auch von PEN Berlin, der Schriftstellervereinigung, der mal gesagt hat, zur Demokratie gehört auch das Recht, mal die Klappe zu halten. Und das, glaube ich, ist total wichtig und das muss immer auch Teil sozusagen des Gedankens sein, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber in der Tat, ich glaube, diese Bekenntnislogiken sind fast eins der größten Debattengifte, die wir momentan erleben, weil du natürlich, Also weil sozusagen das Bekenntnis ja schon verunmöglicht, dass es einen dazwischen gibt. Also dass ich zum Beispiel einfach sage, ich weiß es nicht oder ich bin mir nicht sicher. Oder auch ein schöner Satz, der auch relativ selten vorkommt, ich weiß zu wenig, als dass ich mir sozusagen auf dem Wenigen schon eine klare Meinung bilden könnte. Und dafür besteht im Grunde, für diese Fragen gibt es überhaupt keinen Platz mehr, wenn ich sozusagen loslaufe, indem ich im Grunde wahlweise die eine oder die andere Karte in die Luft heben muss. Was ich daran verzwickt finde, ist, dass wir ja durchaus Dinge in der Demokratie haben, bei denen wir sagen würden, da ist Eindeutigkeit ratsam. Also zum Beispiel, wenn die Demokratie sich gegenüber ihren Feinden positioniert, Menschen, die die Demokratie wirklich abschaffen wollen, die extremistische, autoritäre Vorstellungen davon haben, wie ein Staat und eine Gesellschaft aussehen sollen, die Menschen exkludieren, das ist eigentlich ja ein Moment, da wünschen wir uns die Eindeutigkeit, das klare Ja, das klare Dagegensein. Ne? Aber da verschwimmen im Grunde, also die Grenzen verschwimmen da, wo sie nötig wären, weil wir sie an anderer Stelle zu früh ziehen und zu schnell sozusagen diese Bekenntnisse einfordern, wo wir eigentlich den Raum bräuchten, um die Perspektivvielfalt und die Meinungsfreiheit eben wirklich auch zuzulassen. Und ehrlicherweise, ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, Gott sei Dank, merkt man das ja auch bei sich selbst. Wenn Meinungsfreiheit wirklich stattfindet, das kann echt anstrengend sein, das kann wehtun, das kann richtig schmerzhaft sein vom Gefühl her, aber es ist total konstitutiv für das, was wir machen. Aber eben auch für die Frage, wo wirklich die Grenzen anfangen, wo es nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Und das, was wir eben besprochen haben, ne, Hass, Morddrohungen, rassistische Äußerungen oder anderes, hat eben mit Meinungsfreiheit nichts zu tun.
Es gibt auch bei uns immer wieder Fälle, in denen intellektuelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Kulturschaffende ausgeladen ihre Auftritte, Lesungen, Vorträge oder Ausstellungen abgesagt werden, sei es wegen ihrer Meinungen, Äußerungen oder weil sie sich nicht äußern. Dabei wird über Gesinnungsprüfung und Cancel Culture diskutiert, also über den Versuch, Personen, Werke oder Meinungen durch öffentlichen Druck aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen. Ist das wirklich ein relevantes Thema oder bestätigt die Debatte über ein paar Einzelfälle am Ende nur populistische Vorurteile? Das fragte ich mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch und habe keine Antwort. Darum frage ich dich, sollten wir über Cancel Culture und Political Correctness sprechen oder lassen wir es besser?
Also ich finde, erstmal ist es in der Demokratie durchaus klug zu sagen, wir müssen hier über alles reden. Und wir merken ja, und das kann ich ja doof finden, womöglich, so von dem, wo man selber politisch sich verorten würde, dass es offensichtlich Menschen beschäftigt. Ja, und dass es ein Thema geworden ist. Insofern also drüber reden unbedingt. Und du hast ja eben auch schon ein Beispiel genannt. Gerade das Thema Nahostkonflikt, der Krieg in Gaza ist eines, das der ganz häufig mit diesen Einladungs-, Ausladungs-, wer hat sich von was wie ausreichend distanziert, Themen ja verbunden ist. Ich glaube schon, dass wir da hingucken müssen, weil uns die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, dass eben die Frage im Raum steht, sind wir noch gut darin, als Gesellschaft, als die verantwortlichen OrganisatorInnen von solchen Veranstaltungen oder so, sind wir noch gut darin, das auch auszuhalten? Dass auch Positionen Raum bekommen, die wir selbst hoch schwierig finden, aber die sich immer noch in einem demokratischen Spektrum bewegen. Und das, finde ich, ist der wahre schmale Grat an dieser Debatte, dass wir eigentlich am Ende, und wir nennen im Buch auch ein paar Beispiele aus den letzten Jahren, wir reden doch meistens dann gar nicht mehr über die Position, sondern wir reden über den Vorgang. Also das jüngste Beispiel war sicherlich die Debatte um die Wahl der VerfassungsrichterInnen für Karlsruhe, wo am Ende überhaupt niemand mehr darüber geredet hat, was die Kandidatin damals, Frauke Brosius-Gersdorf, eigentlich wirklich gesagt und geschrieben und vertreten und argumentiert hat, sondern es ging nur noch um den Vorgang, wie man mit ihr sozusagen umgegangen ist, wie man instrumentalisiert hat und so weiter. Und das, da würde ich sagen, anknüpfend an deine ursprüngliche Frage, das ist auf jeden Fall das, was einzahlt auf das Konto von rechtspopulistischen KulturkämpferInnen, die im Grunde, und das sagen die auch öffentlich, das dichte ich denen nicht an, das kann man ja alles nachlesen, deren Geschäftsmodell es ist, Diskurse kaputt zu machen, deren Geschäftsmodell es ist, Streit und Zwietracht zu säen, die profitieren davon, dass Hass und Affektivität und Polarisierung in der Gesellschaft zunehmen und die, das Zynische ist ja noch, die on top auch noch hingehen und dann zum Beispiel in so einem Moment, in so einer Debatte sich hinstellen, obwohl sie die genauso haben wollen und teilweise auch finanziell und über Plattformen und alles mit unterstützen und sich dann hinstellen und sagen, seht ihr, hier die etablierten Parteien und so, die können es nicht. Ja, das ist also die Perfektion von Populismus. Und das ist, glaube ich, nicht die Art, wie wir über Cancel Culture sprechen sollten, sondern was wir brauchen, ist eine Debatte darüber, wonach bemessen wir eigentlich, welche Positionen, welche Meinungen in einer Demokratie aushaltbar sein müssen. Und wir können die ja nicht alle jedes Mal gleich vor Gericht bringen und sagen, so jetzt soll hier mal irgendein Gericht das entscheiden, das gibt's ja auch oft genug, sondern wir brauchen auch gesellschaftlich darüber eine Diskussion, eine Auseinandersetzung. Und die wird auch nicht einfach sein, die wird auch gerade im linken politischen Spektrum bestimmt, ich sag mal, ein bisschen schmerzhaft werden. Ne? Wenn ich dir ein Beispiel geben darf, wenn Menschen zum Beispiel konservative gesellschaftspolitische Positionen vertreten, was weiß ich, traditionelles Familienbild oder so, ja, dann gerät man, glaube ich, schon häufiger auch in den Verdacht inzwischen aus dem linksprogressiven Lager, nicht nur, dass man ein Hinterwäldler sei, sondern womöglich gleich demokratiegefährdend. Und obwohl ich selber bestimmt auch keinen Hehl daraus machen würde, dass ich auch politisch eher sozusagen nicht so konservativ bin, würde ich an der Stelle mit dem Besen durchs linke Lager fegen und würde sagen, Freunde, das ist mir hier zu einfach. Nur weil jemand ein traditionelleres Familienbild hat, will er nicht gleich die Demokratie zerstören. Und solche Debatten, davon würde ich mir tatsächlich deutlich mehr wünschen.
Wir sind sensibler geworden für Sprache, für Ausgrenzung und für verletzende Formulierungen, keine Frage. Wir sind woke, wachsam und achtsam gegenüber Verletzungen und Diskriminierung. Und das ist auch gut so. In den USA führt der Präsident gerade einen Kulturkampf, den War on Woke, und hat per Dekret die Förderung von Diversität, Gleichheit und Inklusion beendet. Auch in Deutschland dreht sich gerade die Stimmung. Woke sein wird immer häufiger als Schimpfwort benutzt. Wie erklärst du dir diesen Bedeutungswandel von Wokeness?
Also ich finde doch jetzt, das muss ich ehrlich zugeben, ich finde ja das ja total abenteuerlich. Also was hat es denn zur Hölle mit Woke sein zu tun, wenn ich das mache, was eine Demokratie konstitutiv ausmacht, nämlich zum Beispiel die Rechte von Minderheiten zu verteidigen? Da geht mir echt, da reißt mir sofort die Schnur. Ne, da jetzt würdest du sozusagen meinen Debattenmoment erleben, dass ich auch ein bisschen intolerant werde, das gebe ich offen zu, und sagen würde, sorry, aber das kann mir jetzt ja keiner als eine, und das ist ja das, was mit diesem Wokeness-Vorwurf immer verbunden wird, als sei das eine ideologische Idee, die man da verfolge. Also das Wichtigste sozusagen, was Demokratie auszeichnet, ist eben gerade, dass sie Minderheiten schützt, egal wie klein sie sind. Und jetzt kann man sagen, und das wäre ja wieder eine Debatte, die müsste man schön differenziert und in Ruhe führen, dass natürlich auch die berechtigte Frage ist, was passiert in einer Demokratie, wenn Menschen das Gefühl haben, und das mag subjektiv so sein und objektiv falsch, aber sie haben das Gefühl, dass sich sehr vieles um diese Minderheiten dreht und vielleicht weniger Dinge um sie und ihr Leben, also um die, die sich vielleicht nicht zu diesen Gruppen zählen. Das ist ja ein legitimer Gedanke zu fragen, hey, wie schaffen wir eine gute Balance? Wie schaffen wir ein Gleichgewicht? Und wir sehen in Studien, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber gehört und sozusagen mit ihren Sorgen und ihren Themen auch wahrgenommen werden, dann auch ziemlich entspannt und gut damit umgehen können, wenn sich die Politik oder wer auch immer dann eben auch mal stärker diesen kleineren gesellschaftlichen Gruppen zuwendet. Ja, aber sie können es halt nicht so gut, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber quasi nicht so wirklich mehr vorkommen. Und das ist, glaube ich, die Debatte, die wir führen müssen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich meine, du hast die USA jetzt als Beispiel angesprochen. Ganz ehrlich, ich verfolge ja auch, was die Universitäten, die Kolleginnen und Kollegen dort erleben. Corbinian tut das, was die JournalistInnen angeht. Das ist ein blanker Wahnsinn. Das ist so brandgefährlich. Und vor allen Dingen, was mir, und da bin ich ganz persönlich jetzt, was mir die größte Sorge bereitet, ist die Geschwindigkeit, mit der das stattfindet. Dass du dienstagsabends ins Bett gehst, und mittwochs passieren Dinge, die du am Tag vorher wirklich, wirklich für völlig unmöglich gehalten hättest. Und jetzt kann man sagen, ja, was interessiert uns das? Klar, dann redet man über Handelsbeziehungen, transatlantisches Bündnis, die NATO. Uns interessiert ganz schön viel, was in den USA passiert. Aber vor allen Dingen ist natürlich die Frage, wenn das durchgeht, wenn jemand in der Lage ist, auf diese narzisstische Art und Weise eine so alte Demokratie zu torpedieren und sie von innen ihre Institutionen kaputt zu machen. Was geht dann eigentlich noch? Und was geht noch in anderen Staaten, die da sozusagen Morgenluft wittern? Und was geht in all diesen rechtsextremen Gruppierungen, die in ganz Europa inzwischen sehr stark Fuß fassen, die sozusagen das als Vorbild sehen und sagen, wenn das ausgerechnet da in den USA gelingt, dann werden wir das ja wohl hier auch irgendwie hinkriegen. Und das Schlimme ist, ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist viel mehr Aufklärung, dass momentan die irgendwas faseln von Wokeness und dass die Meinungsfreiheit in Europa in Gefahr sei und was wir da alles hören durften von J.D. Vance und Co., nicht nur wir Deutschen, sondern zum Beispiel auch Großbritannien hat sich das anhören dürfen, andere Länder, dass man ganz klar sagt, das sind die, die momentan mit Meinungsfreiheit, mit den Rechten, die eine Demokratie auszeichnen, am allerwenigsten am Hut haben und die am allerwenigsten sicherstellen, dass Menschen, egal ob sie zu einer größeren Mehrheit oder der Minderheit gehören, diese Rechte sich wirklich sicher sein können.
Abschließend zusammengefasst, Debatten brauchen Gesetze und Regulierung, aber auch politische Bildung und Medienkompetenz, um demokratische Entscheidungen zu ermöglichen. Was sind für dich die wichtigsten Schritte hin zu einer besseren Debattenkultur und an welchen Aushandlungsorten, wie ihr in eurem Buch schreibt, sollten diese stattfinden?
Also ich bin gar kein Fan davon, das so vorzugeben, zu sagen, da sollte man es machen und da nicht. Ich fände es prinzipiell erstmal toll, wenn wir es überhaupt wieder machen würden. Also wenn jede und jeder, der hier zuhört, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, rausgeht und sagt, so, ich schaffe jetzt mal einen Aushandlungsort, in dem ich zum Beispiel vor meiner Haustür 3 Stehtische aufstelle, eine Kiste Bier hinstelle und mit Menschen ins Gespräch komme. Oder indem ich vielleicht mich engagiere, ob irgendwie im örtlichen Verein oder in einem Ehrenamt und Strukturen, Gelegenheiten biete, in denen Menschen sozusagen zusammenkommen können. Davon haben wir wirklich inzwischen viel zu wenig. Das ist der eine Teil. Der zweite ist, ich glaube nicht, dass man verordnen kann, jetzt muss hier wieder sozusagen eine bessere Debatte einkehren. Aber man kann, glaube ich, und das Verrückte ist, ich fürchte fast, das gelingt uns Bürgerinnen und Bürgern wahrscheinlich schneller und besser als zum Beispiel so manchen HauptstadtjournalistInnen, Corbinian hört jetzt kurz weg, oder den PolitikerInnen dieses Landes. Nämlich, dass man im Grunde eigentlich mit einer Frage jeden Morgen durch den Tag geht. Nämlich, dass man immer dann, wenn einem auffällt, dass gerade doch eigentlich eine Debatte mal wieder nicht klappt oder dass man selber auch irgendwie Teil dieser Misere ist, dass man sofort anfängt, das besser zu machen. Und wir nennen im Buch so ein paar Beispiele. Das ist wahrscheinlich das Horrorszenario vieler Menschen. So Elternabende, wo so richtig schön auch debattiert und diskutiert wird. Ja, Debatten in der Kantine, im Betrieb. Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen man selber damit anfangen kann, Debatten besser zu machen. Und ich würde für mich mitnehmen, als eine, die gelegentlich auch Politik beraten darf, denen das auch immer wieder ins Handbuch zu schreiben und zu sagen, Leute, es macht einen Unterschied, wie ihr miteinander debattiert, wie ihr über die Probleme dieses Landes sprecht und wie ihr versucht, sie gemeinsam anzupacken. Die Menschen nehmen das wahr. Es lohnt sich, es besser zu machen.
Gerne empfehle ich euer Buch Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, erschienen im Surkamp Verlag. Danke dir für das lebendige Gespräch, Julia Reuschenbach.
Danke dir, lieber Detlef Altenbeck, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Webseite mnext.marbit.com. Ebenso wie weitere Denkanstöße, Informationen zu unserer Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.